Frage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist.
Ja, herzlich willkommen bei Tage wie diese. Ich habe diese Woche einen wunderbaren Gast bei mir. Und zwar Fritz Hendrik Melle, den ich eigentlich früher immer nur als Hendrik Melle kannte. Wie spreche ich dich jetzt eigentlich an? Eure Herrschaftlichkeit?
Eure Herrschaftlichkeit geht immer. Melle ist auch okay. Eigentlich die meisten sagen einfach Melle, weil das ist am schnellsten.
Ja. Ja, als Gölner denkt man als Gamelle. Nee, aber du hast den ersten Namen, Fritz, dein erster Name?
Ja.
Den hast du aber erst, den führst du erst seit kurzem, ne?
Nee, den führe ich schon seit langem, aber dass ich das quasi überall so durchziehe, hat mit einer gewissen Erwachsenheit zu tun. Früher war mir Fritz eher peinlich, jetzt finde ich, ist das eine schöne Form von Kontinuität zu meinem Vater, weil mein Vater auch vor 2 Jahren gestorben ist. Mhm. Und so lasse ich gern den alten Fritz wieder mitleben.
Das ist interessant, dein Vater ist sozusagen, mein Vater ist ja dieses Jahr gestorben und ich wollte jetzt eigentlich gar nicht darüber sprechen, aber wir haben ja schon im Vorgespräch gesagt, wir lassen es einfach mal gucken, wo es hintreibt, wir kennen uns ja gut. Ich habe einen ganz interessanten Artikel gelesen in der Berliner Zeitung am Wochenende und zwar geht es darum, dass Meta, unter anderem der Meta-Konzern, aber auch andere, dass die so digitales Vermächtnis jetzt machen. Also, ne, dass sie die Identität von einem Toten auf irgendeinen Avatar laden, die Stimmen aus irgendwelchen Fragmenten rekonstruieren lassen von der KI und du dann irgendwie wie so einen Totenschrein hast und du kannst dann irgendwie mit deinen Verstorbenen noch reden. Das finde ich irgendwie total bizarr, oder?
Also grausam auf eine Art auch. Also ich denke, also wenn man diesen Planeten verlässt, also meine Vorstellung ist eher, dass man zum Schluss nochmal versucht, einen Besen zu nehmen und die Spuren zu verwischen.
Also, ja, genau.
Statt irgendwie sich da so ein digitales Monument zu basteln. Also das erscheint mir emotional sehr armselig.
Ja, das stimmt. Irgendwann, ich glaube, Jim Carrey oder so, oder irgendjemand wurde mal, der ja auch sehr spirituell ist, also jetzt neulich, der ja nur als Clown bekannt war, aber der hat mal gefragt, was das Schlimmste am Sterben sei oder ob er danach, und er meinte, Sterben ist nur schlimm für die, die bleiben. Ne? So, ja gut, ist vielleicht eine atheistische Meinung, ne? Aber weiß nicht. Also man hat ja noch nie jemanden gehört, der zurückgekommen ist.
War das Epikur oder wer gesagt hat, wenn ich bin, ist tot nicht und wenn tot ist, bin ich nicht?
Ja, stimmt.
Okay, ist gegessen.
Ja. Es erinnert mich auch so ein bisschen, so ein digitaler Schrein von Hinterblieben erinnert mich so ein bisschen an Haustiere ausstopfen lassen. Das haben wir so
Ja. Also das ist sicherlich, wenn das irgendwann noch als Avatar rumgeistert,
genau.
Also dann wird man seine Gespenster nie los. Aber das ist vielleicht für Leute, sind ja so viele Menschen mit so einer fragilen Identität unterwegs und die brauchen vielleicht all diese Krücken, damit sie wissen, wer sie sind.
Fragile Identität ist ein gutes Stichwort. Ich habe ja, wie gesagt, wir kennen uns ja gut und lang und so, aber ich lese ja auch unter anderem deine Posts auf Facebook immer, die ja immer auch wahnsinnig viel philosophische Tiefe haben. In letzter Zeit gehst du auch sehr lyrisch?
Ja.
Oder ist das eine Laune?
Ja, das ist, also als ich ganz jung war, wollte ich immer Dichter werden, so ganz klassisch. Mhm. Und irgendwie seit einiger Zeit kommt das zurück und es macht mir Freude, an so kleinen, kryptischen, in sich hermetischen Formulierungen zu arbeiten. Und da ist Lyrik ist einfach sowas, wo man weiß, da nimmt man sich völlig raus aus dem Wettbewerb um Aufmerksamkeit.
Also das macht man
so für sich und das finde ich, das macht mir viel Freude.
Ich glaube, die werden da aber auch gut gelesen, also zumindest jetzt in deinen Social Accounts und so. Also, aber ich wollte ja eigentlich, also mir gefallen die gut und ich verstehe auch, wenn du sagst, hermetisch geschlossen, die haben ja auch so was Elliptisches oft, also letztes, was ich gelesen habe, war so elliptisch und so schön, ja, genau, so auch symmetrisch so aufgebaut, ist schön. Aber wir waren eigentlich bei den Posts und du hast gesagt, die Schwierigkeit, eine Identität zu begründen oder Leute haben Schwierigkeiten, Identitäten sind fragil, hast du gesagt, so schön. Du hast ja auch ein Buch, also einige Bücher hast du geschrieben. Wir können eigentlich über jedes reden. Zufälligerweise weiß ich auch, dass du gerade was Autobiografisches geschrieben hast, aber noch nicht erschienen.
Nee, das ist gerade beim Agenten. Da bin ich auch gerade ganz, ganz aufgeregt und habe so ein bisschen Handschweiß.
Ja, also ich habe auf jeden Fall ja hier in der Hand Stadt ohne Götter. Ich war ja auch auf deiner Lesung. Das heißt, den Untertitel eine deutsche Geistergeschichte. Für die, die es noch nicht kennen, wir werden in den Shownotes irgendwie die Möglichkeiten, den Kontakt zu Hendrik herstellen und auch das Buch verlinken. Willst du ein bisschen was dazu erzählen von Leuten, die noch nicht wissen, worum es geht? Weil es ist ja auch ein bisschen komplexer.
Ja, es ist also vordergründig geht es darum, dass die germanischen Götter in Berlin leben. Also der Wotan lebt schon seit lange auf einer Parkbank im Tiergarten und will nicht mehr so richtig mitmachen. Und dem ist auch das Gottsein so ein bisschen überdrüssig. Und Loki kommt zurück und denkt, es wäre jetzt überall rumort, es ist Unzufriedenheit da und es gibt eine Sehnsucht nach Autorität und Führung. Mhm. Und Loki will seinen alten Chef nochmal animieren, da wieder mitzuspielen. Der weigert sich aber und insofern denkt Loki, dann kann er die Sache auch alleine übernehmen. Das ist, ist so ein bisschen der Grundplot und es geht natürlich um Vergangenheit und ich denke so, also gerade wenn man sich anguckt, was aktuell so in Deutschland los ist, die Diskussion rechts, links, wir sind ganz kurz wieder vor der Machtergreifung, dann merkt man schon, dass die Geister in diesem Land immer noch nicht keinen Frieden gefunden haben. Mhm. Und persönlich ging es in diesem Buch auch um eine Erfahrung, die ich als Kind gemacht habe. Ich habe immer vom Krieg geträumt, ohne je Krieg erlebt zu haben. Ja. Dann habe ich rumgehört und habe mit Leuten gesprochen. Und es geht vielen Leuten so in diesem Land, dass dieser Krieg immer noch auf einer emotionalen Ebene, so auf einer DNA-Ebene immer noch präsent ist. Und ich habe literarisch versucht, einen Weg zu finden, da rauszukommen.
Ja, jetzt weiß ich gar nicht, wo ich ansetzen soll. Ich hatte letzte Woche David Safir zu Besuch, der eine deutsch-jüdische Vergangenheit hat und der natürlich der Vater Jude, die Mutter deutsche Witwe und der natürlich auch davon spricht, das ist ja etwas, was man in der Psychologie gerade so sehr stark annimmt, ob es denn dann die Wahrheit ist, dass man sozusagen, dass sich Trauma auch vererbt. Und vielleicht, weiß ich nicht, ob es jetzt unbedingt Trauma ist, aber auf jeden Fall Erinnerung. Und du hast ja auch von diesem Krieg geträumt und also du hast schön über das Buch geschrieben mit verschiedenen Ebenen. Du fängst schon an, vordergründig geht es um und hintergründig geht. Ich glaube, es hat ganz viele Ebenen. Ich fand den Klappentext schon so lustig. Ja, Loki, der germanische Lügengott, kommt nach Jahren der Migration zurück ins heutige Berlin. Es drängt den Göttervater Wodan, den Speer Gungnir zu werfen. Doch der alte Schlachtengott will nicht mehr. Er hockt auf einer Parkbank im Tiergarten und schaut der Welt beim Vergehen zu. Also das trieft ja auch vor Ironie. Ne? Also du nimmst die Götter ja auch bei den Hörnern. Die sind unbedingt. Auch wahnsinnig also, menschlich. Also,
ja. Das ist ja das Tolle an den germanischen Göttern. Das waren die immer. Also auch wie die Griechen oder sowas. Ja. Die haben gesoffen, die haben gestritten, die haben gevögelt, die haben sich hintergangen bei jeder Gelegenheit. Und ich meine, so eine Trickstergestalt wie Loki, die ist ja per se einfach großartig, weil die Fleisch geworden, kann man bei Göttern nicht sagen, aber ja. Die Idee gewordene Ambivalenz ist. Und ich liebe Ambivalenz, weil wir leben gerade, jeder versucht, ich habe es hier im Hintergrund, also jeder versucht, schwarz-weiß zu denken, gut, böse, alles voneinander abzugrenzen, aber Leben findet in den ganzen Graubereichen statt. Mhm. Und das geht natürlich auch nur mit Witz und Tollerei und ich finde so, gerade wenn die Themen ernst und groß werden, dann hat man die Pflicht, sie nicht ganz ernst zu nehmen.
Ja, du hast jetzt schon zweimal den Bogen nach heute gespannt. Die Grauzonen, du hast geschrieben, wie die neue Machtübernahme, gerade gesagt, die Machtübernahme steht bevor. Wollen wir mal kurz ganz konkret ins politische Deutschland gucken? Ja, die Ambivalenz halten die Leute nicht gut aus. Ne? Da hast du recht. Ne? Es muss immer irgendwie eine klare. Deswegen ist auch so die Zeit der Demagogen ist wieder gekommen. Ne? Klare Antworten, auch wenn sie dumm sind.
Ja, auf alle Fälle. Also ich meine, wir zeigen da ja auch immer ganz sehr nur auf eine Seite und wo das herkommt. Aber ich finde, also Demagogie war auch in der Politik schon immer da. Also ich denke, Strauß war ein Demagoge. Klar. Lafontaine ist ein Demagoge erster Güteklasse. Und also das da gibt hat auch keiner das totale Recht drauf, weißt du? Also Demagogie ist einfach, und am Ende des Tages ist es ein Instrument. Also da darf man auch nicht so ganz so betroffen sein. Was erwarten die Leute denn? Die Wahrheit? Also ich meine.
Ja, du hast recht, auch Politik verkauft, ne? Auch Politik muss man, ja. Aber jetzt mal so konkret, malen wir doch mal den Teufel an die Wand. Machtübernahme, hast du gesagt, AfD, vielleicht irgendwann mal größte, stärkste Partei, Machtübernahme. Glaubst du, das könnte nochmal kippen in diesem Land?
Nee. Nee, also ich glaube, das ist auch die Angst vorm Kippen ist auch ein Geschäftsmodell. Also Ja. Naja, da leben ganz viele Leute gut und füllen die Medien permanent ohne Pause. Also ich meine, wenn es die Angst nicht gäbe, müsste man sie erfinden. Also das ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil der öffentlichen Debatte. Also wir leben ja in so einer hypererregten Zeit. Also alles ist Drama, alles ist Katastrophe. Also ich glaube, dass wir also niemand will, glaube ich, in diesem Land letztlich runter von der Couch. Und für eine ordentliche Machtübernahme musste runter von der Couch. Weißt du?
Keine Angst vor der AfD, ja? So.
Oder? Nee, keine Angst vor der AfD. Ich finde, Angst vor der AfD macht das Geschäft der AfD. Mhm. Und ständig Nazi-Brüllen baut die Front auf, wo sie eigentlich eingerissen werden müsste. Ich meine, unser Bestreben müsste doch sein, die Leute innerhalb dieses Spektrums, die nicht ganz für die Demokratie verloren sind, zurückzugewinnen. Wenn man denen aber pausenlos, du Idiot, ins Gesicht schreit, dann macht man sich auch nicht so beliebt.
Ja, du hast recht. Und die Ausgrenzung von Andersdenkenden ist jetzt auch kein sehr demokratischer Ansatz, muss man ja auch mal sagen. Also da, ich weiß auch nicht, wie lange sie dieses Brandmauergeschäft auch noch aufrechterhalten wollen. Ich halte es auch nicht für schlau. Ich glaube, je länger sie die Brandmauer halten, desto größer wird die AfD hinter dieser Brandmauer.
Das ist das Beste, das kann ja nicht passieren, weil alle, die jemanden suchen, mit dem sie glauben, die Demokratie erschrecken zu können, denen wird das quasi frei Haus geliefert. Wir haben ja vorhin auf Facebook, du bist ja auch noch in diesem alten Medium sehr
affin,
eine schöne Karikatur gesehen, da sitzen so drei Schafe vor einem Baum mit einem Wahlplakat vom Wolf. Und das eine Schaf sagt, diesmal bin ich ein Wolf, ich werde den Schäfer richtig erschrecken.
Also, super.
Schöner kann man es nicht zusammenfassen, oder?
Das will ich haben, das teilen wir mal, das ist ja super. Das ist wirklich cool. Ja, sehr gut. Ja, das ist interessant, du hast ja ganz lange Werbung gemacht. Und sehr erfolgreich. Wenn ich es richtig weiß, hast du erst ganz viel Parfum gemacht und dann ganz viel Bier, oder? Was ist richtig so gesagt? Oder ist falsch?
Ja. Also ich bin, glaube ich, für zwei Ikonen der deutschen Markengesellschaft verantwortlich. Einmal dieses Berlin, du bist so wunderbar, sogar Kinder noch singen können. Das ist immer ganz großartig. Und dann diesen Duft mit den Engelchen und den Teufelchen und der, glaube ich, in den 90er Jahren der meistverkaufte Duft überall war. Wahnsinn. War in Deutschland.
Apropos Werbung, Parfüm und Bier, da gibt es noch was mit etwas stärkerem Alkoholgehalt, wo du auch deine Finger mit im Spiel hast.
Ja, ich habe seit ein paar Jahren eine Whisky-Marke, die wir in Irland herstellen, die heißt Craig O'Malley. Craig O'Malley ist erstmal der erste Whisky überhaupt, der nach einer Frau heißt.
Ja.
Und die Geschichte von dieser Frau, die ist so faszinierend, dass die im Prinzip den Ausschlag dazu gegeben hat. Ja. Grace O'Malley hat 1530 bis 1606 gelebt im Westen Irland, war eine Kriegerin, eine Händlerin, die beste Navigatorin der westlichen, also der irischen See. Und hat die Revolte gegen die Engländer angeführt.
Und das ist jetzt real, ne? Das ist jetzt keine
Marketing-Geschichte. Das ist real, die Frau gab es wirklich. Diese Frau gab es wirklich. Und diese Frau ist ganz viele Jahre sozusagen aus der Geschichte geschrieben worden, weil die Engländer fanden das natürlich nicht so toll. Die haben ja viele hundert Jahre Irland besetzt gehabt. Ja. Die katholische Kirche fand das auch nicht so toll, weil diese Art von Frauen, die war nicht so besonders gemocht. Und ein Freund von uns in Irland, der hatte die Markenrechte durch Zufall bekommen, wollte eigentlich Schokolade damit machen. Und wir saßen dann eines Tages zusammen, haben überlegt, diese großartige Geschichte, von der ich dachte, also ich bin Vater von Töchtern und ich habe immer coole Role Models für meine Mädchen. Und Grace O'Malley ist also...
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahr zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ist so ein, im besten Sinne so ein Badass, wo du einfach sagst, also was für eine Frau, großartig, weißt du, so Liebhaberin, Mutter, alles, die war einfach alles und das in ihrer Zeit und, da habe ich gedacht, da haben wir überlegt und haben wir gesagt, diese Geschichte muss erzählt werden. Und was ist das Beste? Wie erzählt man eine Geschichte? Eine Geschichte erzählt man, wenn man mit einem Whisky am Feuer sitzt oder am Kamin und sagt, guck mal hier, Grace O'Malley. Und dann haben wir gesagt, lass uns einen Whisky machen. Lass uns einen Whisky machen, um diese Geschichte zu erzählen. Und wir hatten am Anfang überhaupt, ich habe schon Whisky getrunken ab und zu, aber das war auch alles, was ich an Whisky-Know-how hatte. Und dann haben wir angefangen, diese Firma aufzubauen, haben uns einen Supplier gesucht, haben uns Leute gesucht, die Fassmanagement machen können. Und aus dieser wunderbaren, und das passte so wunderbar in die Zeit. Und Irland, die Leute haben sich gefreut, weil die natürlich ihre eigene Geschichte plötzlich wieder erzählt zu kriegen und auf so eine interessante Form und mit so einem Produkt, wo es eine große Affinität gibt. Ja. Und so ist die Marke Grace O'Malley entstanden. Und mittlerweile ist das ein Business. Wir sind, ich glaube, in 20 Ländern dabei und das ist ein großer Spaß und mir macht das eine große Freude. Also Grace O'Malley war, ich habe ja auch gesagt, war eine Kriegerin und die hat eine eigene Armee gehabt. Es waren so ungefähr 100 Männer, die total loyal zu ihr gegenüberstanden, weil im Gegensatz zu diesen typischen Hautruffs ihrer Zeit hat sie dafür gesorgt, dass die meistens auch heil wieder nach Hause kamen. Also die war wirklich smart, die war wirklich ein guter Stratege auch, eine gute Führerin. Und insofern sehe ich mich als einer der Männer in der Armee von Grace O'Malley, weißt du, und erzähle ihre Geschichte und verbreite ihren Ruhm.
Sehr cool. Ja, und ihr habt auch irgendwie jemanden, der euch den Whisky macht, ne? Irgendwie, wie nennt man das, den Torfmeister? Oder den, also ja, der Sommelier oder so. Wie
wir haben Masterblender. Also beim Whisky sagt man ja generell, dass so 20% ist der Brand, also das, was direkt aus der Destille kommt. Und 80% macht eigentlich das Fass. Und also brauchst du jemanden, der sich mit Holz auskennt, der weiß, welches Holz was macht. Und Whisky muss ja auch erstmal 3 Jahre in Virgin Oak liegen, um überhaupt Whisky heißen zu dürfen. Also erst nach 3 Jahren ist ein Whisky ein Whisky, vorher ist er kein Whisky, vorher ist er...
Und Virgin Oak heißt, es sind neue Fässer, ja? Also
neue Eichenfässer und die machen sozusagen die Grundausstattung, die machen den Whisky und dann kommt das nochmal, wir machen zum Beispiel einen, der kommt dann nochmal in feuchtes Rumfass und dann kriegt der nochmal so ein bisschen Rumaroma oder in besonders flambierte Fässer. Und da haben wir jemanden, schönerweise ist das ein Franzose, Paul Caris. Das ist überhaupt ein wunderbares internationales Team, was da an diesem Projekt arbeitet und insofern haben wir da, ist der zwar unser, sind wir irische Whisky, aber eigentlich ist das ein sehr europäischer Whisky, also ein Gemeinschaftsprojekt. Das macht große Freude.
Ah, das finde ich interessant. Ich bin ja nicht so, beleckt mit Whisky, aber ich weiß halt beim Wein, im Rotwein zum Beispiel, da gibt es ja auch die Idee, ne, wenn man den in einen Eichenfass packt, dann kriegt ihr das Barrique. Ne? Also dann hat er auch dieses Holzaroma, was du ja schon riechst. Also schmecken ja aber auch, und das gilt ja auch als hochwertig. Und wie du schon sagst, die Lagerzeit hat ja dann auch ganz viel damit zu tun, wie viel von diesem Holzaroma da reinrutscht. Eigentlich total interessant. Ne? Also wahrscheinlich hat man früher mal einfach das Zeug liegen lassen und gemerkt, schmeckt besser, wenn es so lange an dem Holz liegt. Ne?
Absolut, es entwickelt mehr Eigengeschmack und dann wirklich wie die Hölzer, also dann so ein bisschen Cherry Cask und noch das, jenes. Und eben vor allen Dingen auch so, du kannst so spielen, indem du, wir machen auch was mit Rotweinfässern, weißt du, wo der nochmal reinkommt und so. Und dann, das ist so eine richtige Kunst und Paul sagt immer, das ist, ein Whisky zu machen, ist wie einen Film zu drehen. Das geht so über die ganze Zeit und du erzählst eine epische Geschichte im Geschmack. Und das ist sozusagen die Produktseite und dann kommt noch diese wunderbare Geschichte von Grace O'Malley rum.
Ja, stimmt,
das cool. Finde ich einfach, das macht mir große Freude.
Bist du denn jetzt mittlerweile richtiger Profi? Also wenn du bei einem, weiß ich mal, Whisky-Tasting bist, so einer Blindverkostung, kannst du dann schon sagen, das ist ein das und das ist ein das und so weiter? Also ich meine, Ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht viel Whisky in meinem Leben getrunken. Ich wusste nur immer so diese ganz großen, schweren, torfigen Dinger. Ne? Lagavulla oder wie sagt man, spricht man das so aus?
Das ist Lagavulin. Das kann ich nicht.
Ja. Die sind hier. Ja, aber da hat man gemerkt, so ja, da ist der Torf drin und so. Gut, das war also. Aber viel mehr habe ich dann auch nicht da. Aber bist du mittlerweile so ein Experten geworden oder überlässt du das Blending deinen Fachleuten?
Überlasse ich meinen Fachleuten. Also ich bin freundlicher Konsument und ich mag das auch. Und mir ist auch mehrmals gelungen, schon in Blindtestung unseren eigenen rauszuschmecken.
Ja, das cool.
Fand ich schon mal einen großen Schritt in die richtige Richtung. Aber also so Spezialistentum in dieser Form ist überhaupt nicht mein Ding. Also ich bin eher immer generalistisch unterwegs.
Stimmt. Da fällt mir übrigens ein, über was wir noch gar nicht geredet haben, was hier vielleicht auch ganz gut passt, ist ja dein letzter großer Roman vor der Stadt ohne Götter ist ja Wurst.
Genau.
Über Wurst haben wir noch gar nicht geredet. Ist bei Berliner Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag erschienen und es heißt so schön auf Amazon immer kein Kochbuch.
Ja.
Sondern es ist ja oder willst du's kurz erzählen, um was es geht, und bevor ich es jetzt zusammenfasse? Oder,
Mach du mal.
Okay, ich würde sagen, es ist eine Geschichte über einen Werber, der in der Midlife-Crisis alles verliert, im totalen Selbstmitleid ist und dann auf einmal jemand auf ihn zukommt, der ihm ein Angebot macht, sagt, ich möchte, dass Wurst sexy wird. Und er so, bist du blöd, Wurst ist nicht sexy. Und er sagt, genau, jeder isst Burger und all das ist schick, nur Wurst hat so ein schlechtes Image. Der Werber total am Ende, glaubt dann am Ende, hat dann quasi gar keine Chance mehr, kommt irgendwann mal so im Kopf aus dem Sofa raus und denkt, ach komm, ich mach's halt scheiß drauf. Und dann wird's ein richtiger Brenner, er entwickelt eine super Kampagne, das Ding geht durch die Decke, der Werber hat wieder Erfolg, schläft mit jungen Frauen, befriedigt also seine Midlife-Crisis in allen Formen. Und am Ende twistet es aber so, also es ist quasi, es ist eine große Kritik an der sozusagen zum Kult erhobenen Ernährungsphilosophien und Religionen drin, aber gleichzeitig twistet es dann, ich will es jetzt nicht spoilern, ja, dass das Ganze, er merkt, der Typ, für den er arbeitet, der hat ein dunkles, 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 dunkles Geheimnis, aber mehr will ich nicht sagen. Habe ich es gepitcht?
Ja, hast du super gepitcht. Also was mich, als ich das geschrieben habe, war das erste Mal, dass so diese ganzen seltsamen Strömungen der Empörten und Enttäuschten auftauchten. Mhm. Und was ich in Wurst versucht habe, ist eigentlich wie eine Bauanleitung, wie man so eine Gegenbewegung baut, ne, indem man sagt, und das kannst du ja auch, wir haben ja vorhin schon über Medien gesprochen, du ja überall beobachten. Also es geht gar nicht mehr darum, dass man von allen gemocht wird, sondern es geht darum, dass man sich die richtigen Feinde macht. Wenn man sich die richtigen Feinde macht, dann kriegt man automatisch auch die richtigen Freunde. Und insofern ist das auch so ein Spiel mit Tod und Sex und alles, was da reinspielt. Das ist extrem politisch unkorrekt. Und ich finde auch sehr lustig.
Ja, es ist sehr lustig und wie alle deine Bücher ja auch so wahnsinnig doppelt kodiert. Also mindestens doppelt kodiert, wenn nicht dreimal. Also der Hintersinn ist also nie platt. Oder es ist halt auch, man merkt ja, sozusagen die Pein auch der Protagonisten und der auch generell, was da so los ist in der Welt, das spürt man auch in sich und auch spürt man auch so nach. Also es ist jetzt nie so ein Abziehbild, wenn das vielleicht so geklungen hat mit meinem Midlife-Crisis-Betonung.
Nee, was mich nicht interessiert, ist irgendeine Form von Betroffenheitsliteratur. Ja. Also ich finde die Aufgabe von Literatur ist da auch einfach ein bisschen kühler nach vorn zu denken und auch über Grenzen zu gehen, weil was soll sie sonst, weißt du? Also ich meine, man muss schon so ein bisschen Butter bei die Fische packen.
Das stimmt. Mutige, unangepasste Literatur, dafür stehst du auf jeden Fall. Das finde ich cool. So, jetzt haben wir von der Werbung zum Whisky, zum Buch, zur Wurst und jetzt gehen wir in die Werbung.
Ja, aber es hat Spaß gemacht. Ich bin ja letztlich über die Literatur zur Werbung gekommen. Ich war, als ich noch so ganz jung war und so voller Euphorie, bin ich mal nach Klagenfurt zum Wettlesen eingeladen worden.
Gleich die höchste Klasse, ja so.
Mhm. Ja, das war so nach meinem ersten Roman und dann war ich da und habe gemerkt irgendwie, also diese Szene und ich, wir passen so überhaupt nicht. Also das war noch Frau Löffler, ich weiß nicht, ob du die noch erinnerst, große Kritikerin, damals Großkritikerin. Es war so jemand, der die ganze Zeit auf seinen eigenen Mundwinkeln stand, so scheiße fand er die Welt und alles, was da stattfand. Und, und dann habe ich gedacht, nachdem ich das erlebt hatte, dachte ich, also Werbung ist so ein super ehrliches Geschäft. Mhm. Ja. Und habe mich da erst noch ein paar Jahre versteckt.
Ich meine, man kann ja auch sagen, beides ist irgendwie Kommunikation, wenn man es mal ganz runterbricht. Ja? Also ich meine, man sagt ja immer, man soll nicht Äpfel mit Birnen vergleichen, weil letztendlich ist beides Obst oder beides Kernobst. Ne? Aber ich meine, das eine ist halt vielleicht die künstlerische Form und das andere ist vielleicht die manipulativere Form. Aber wenn du jetzt gerade über... Ne,
damit, wenn ich sag mal, es gibt ja in Deutschland auch immer noch diese U- und E-Diskussionen, was ist ernst und was darf man, was darf man nicht. Mhm. Und da ist auch, also als Literat darf man also überhaupt keine Werbung machen. By the way, ich meine, alle großen Literaten, gerade in Deutschland, haben irgendwann mal Werbung gemacht, aber das, da redet man nicht so gerne drüber.
Ja, wobei das, ich glaube, da verschwimmen auch die Grenzen. Also spätestens seit der Begriff Popliteratur ja auch irgendwie geprägt wurde, glaube ich, erlaubt man auch irgendwie Werbung und Durchmischung, oder?
Also, ja, das kippt ja gerade wieder. Wir werden ja wieder gerade so sehr moralisch und sehr antikonsumistisch. Und damit ist Werbung ja auch wieder so, was mal so ein bisschen hedonistischer Spaß war und ein Spiel mit Formen und sowas, ist ja jetzt wieder gekippt. Und das liegt aber auch einfach an der Technik, weil ich meine, Werbung ist halt lange nicht mehr so kreativ und spielerisch, weil sie, wie sie früher mal war, weil sie einfach jetzt sehr viel mehr nachvollziehbar ist, zahlendriven ist und du kannst halt nachgucken, gibt es da eine Response drauf durch die ganzen digitalen Medien und damit ist der Spaß flöten gegangen.
Ja, ne, es ist auch so, Werbung hat auch so viel politische Correctness abbekommen, das ist natürlich auch, aber interessant, dass du sagst, dass Hedonismus, was ja im Grunde immer so den Klang des naiven Spaßhabens hatte oder des unbeschwerten Genießens, dass das jetzt so auch dass das so politisiert wird, dass man ja im Grunde, da ist ja dieser Begriff der Scham drüber, der Konsumscham, der Flugscham, das ist ja so da drüber gegossen worden, ne? wie so ein Glanzmantel, der alles was Spaß macht, erstmal im schlechten Gewissen anhaftet. Ja. Ich glaube, wir sind da raus irgendwie, ne, von der Generation her, oder? Aber deine Kinder? Vielleicht, die spüren das, oder?
Nee, also nee, die nehmen das zur Kenntnis, aber also das ist ja, also diese gerade Flugscham, das war ja so auch wieder so ein rein mediales Thema. Also ich habe gerade vor 14 Tagen die Zahlen gelesen vom letzten Jahr, noch nie sind so viele junge Menschen geflogen wie im letzten Jahr. Also
den Fluggesellschaften geht es prächtig und die Tickets werden viel teurer verkauft als vorher.
Genau. Aber was da einfach passiert ist, ist so eine institutionelle Schizophrenie wird da entwickelt. Ne? Also wir haben diese Haltung und wir leben dieses Leben und das muss gar nicht unbedingt mehr Berührungspunkte haben, weißt du so.
Ja. Jetzt haben wir eben über Politik und Propaganda gesprochen und über Werbung. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen Propaganda und Werbung?
Also Propaganda, also in der Wurzel her ist es das Gleiche. Und Propaganda hat halt im Wesentlichen negativere Konnotation. aber im Ende geht es bei allem darum, eine Einstellung zu ändern, einen Impuls zu erzeugen. Und da muss man sich nichts vormachen. Also im Prinzip ist das Wortklauberei.
Ja, genau. Ich habe nämlich auch darüber nachgedacht, als du es gesagt hast, ist Propaganda nur politische Werbung? Aber dann habe ich so gedacht, dann hast du den Hedonismusbegriff eingebracht. Und ich dachte, sowas Hedonistisches hat Politwerbung ja selten. Ja? So, ja. Genießen Sie Ihre Zeit auf dem dicken Bauch von Helmut Kohl. Das ist es ja nie. Andererseits gibt es ja sehr viele Untersuchungen darüber, dass es in der Politik wesentlich weniger um Inhalte geht, sondern vielmehr um Emotionen und Identifikation, als man eigentlich denkt. Ne? So.
Also, ja, absolut. Also ich meine, wir sind halt, und davon, da geht es ja beides, also sowohl in der Politik als auch, wir sind halt bauchgetriebene Menschen. Also am Ende des Tages sind wir immer nur dabei, Post zu rationalisieren. Wir haben eigentlich eine Entscheidung getroffen und im Bauch und dann suchen wir gute Gründe, warum diese Entscheidung richtig ist.
Genau.
Also meine Oma hat immer gesagt, so, der Kohl, das ist so ein feiner Mann. Da war der Käse gegessen.
Guten Abend. Ja, super. Ja. Irgendwie, ich habe heute gelesen im Spiegel, da hieß es irgendwie, dass man sich große Gedanken gemacht in der Umfrage, dass so viele Leute rechte Tendenzen sozusagen zeigen und sogar 6-7% der Befragten auch ganz klar gegen Demokratie sind und für eine Diktatur. Da dachte ich immer so, interessant, dass sie das wundert. Ich dachte, ich habe so einen Bodensatz, hat man ja irgendwie das Gefühl, gab es immer. Ne? Der hieß mal NPD, der hieß mal Republikaner. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen lauter geworden durch die sozialen Medien, ne? Oder durch die ja, Resonanzverstärker in den einzelnen, auch dadurch, dass negative Nachrichten so verstärkt werden. Oder wie siehst du das? Glaubst du, wir sind die Gesellschaft bewegt sich nach rechts und in die Intoleranz?
Also in die Intoleranz bewegt sich die Gesellschaft auf alle Fälle, aber von jeder Seite. Das ist das, ja, was mich so ein bisschen nervös macht, weil dadurch kommt die Mitte unter den Druck. Und ich glaube, die Mitte ist das Einzige, was eine Gesellschaft stabil hält. Weißt du? Also wir brauchen eine starke und sich bewusst, ihre kraftbewussten Mitte. Und die wird gerade so von links und rechts angefressen. Das ist das, was mir eigentlich Sorgen macht. Weil wenn das kippt, dann wird es, glaube ich, wirklich gefährlich. Dann sind wir immer noch nicht mitten im Faschismus. Also das glaube ich auch nicht. Aber dann wird dieses Land ein anderes sein. Was war die Frage?
Ja, nee, die Frage war tatsächlich, ob du Angst hast oder ob du Rechtsruck siehst und gleichzeitig vielleicht eine Intoleranz. Intoleranz hast du beantwortet. Rechtsruck hast du auch im Grunde dann gesagt, links und rechts ist beides verstärkt, ne?
Also es gibt auf alle Fälle, denke ich, ist es sichtbarer. Und da muss ich mal ehrlich sagen, mir ist es lieber sichtbar als unsichtbar. Weil dann kenne ich die Gesichter dazu und dann weiß ich, wer wofür steht. Ich habe letztens mal irgendwo gelesen, die sozialen Medien haben die Lahmen zwar nicht gehen gemacht, aber die Stummen sprechend. Und die Frage ist halt, wären sie nicht lieber stumm geblieben? Ne? Aber, und das ist auf der anderen Seite, das muss man als Demokratie auch aushalten, glaube ich. Und das ist das gehört dazu.
Ja, du hast am Anfang ja auch gesagt, die Leute wollen da vor allem nicht vom Sofa runter. Und deswegen meintest du ja, hättest du nicht so große Angst vor einer großen Revolution oder einem echten Umschwung. Aber gleichzeitig ist es ja auch interessant, was Menschen alles bereit sind zu fressen. Also du bist ja in der DDR, also ehemaligen DDR geboren und hast irgendwie rübergemacht, oder? Ich weiß nicht genau unter welchen Umständen, aber irgendwie... Habe ich, glaube ich, 85 gelesen, oder?
Ja, 85 bin ich von...
Ich weiß nicht, wenn du nicht drüber sprechen willst, sag ruhig, ja, wie lief das auf? Also Ausreiseantrag oder so lange rumgenervt, bis sie gesagt haben, komm, nimm den Melle.
Also massiv genervt. Ja. Und dann quasi delegiert worden, also sagen, also ja, Ausreiseantrag ist stattgegeben worden.
Ah ja.
Also okay, wir haben gar keinen gestellt, macht nichts.
Wirklich? Wir haben keinen gestellt, macht nichts? Ist aber eigentlich ja irgendwie ein Lucky Shot, ne?
Ja, aber das war... Aber
fühlt sich trotzdem ein bisschen wie ein Rauswurf an, ne?
Ja, und das war auch nicht so schlimm, aber es war auch ein langer Weg bis dahin. Also es war auch ein durchaus nicht schöner Weg.
Ja, das glaube ich, verstehe. Worauf ich nämlich hinaus wollte eigentlich mit der Frage ist... Harari, der große eigentliche Historiker, der aber jetzt so viel ja über das Wesen des Menschen spricht, er schreibt immer, der Mensch kann im Grunde an alles glauben, Hauptsache die Geschichte stimmt. Also der Mensch ist so doof programmiert, dass er eigentlich, wenn die Story konsistent ist, dass er alles frisst. Ja? Also jede Lüge der Diktatur, Hauptsache in sich ist die Metastory sozusagen, gibt Antworten auf alle Fragen. Das würde man ja vielleicht auch denken, wenn man so in die NS-Zeit guckt und sich fragt, warum da so viele Leute einfach mitgegangen sind und nicht irgendwie alle gesagt haben, nee, wir hören jetzt auf. Ja. Aber es gibt natürlich auch viel Passivität, was du eben meintest, auf dem Sofa bleiben, aber ich weiß nicht, ich höre dich gerade granteln, eine Antwort raunt in deiner Kehle zusammen.
Na, wir sind so eindeutig überzeugt, dass wir so tolle Antifaschisten gewesen wären. Ich bin mir da immer nicht so sicher. Weil wir sehen sozusagen den Faschismus aus der Niederlage mit seinen ganzen Verbrechen, aber wir sind keinen einzigen Schritt in den Schuhen der Leute damals gegangen. Und wenn man sich mal, man muss sich einfach nochmal eine Rede von Goebbels anhören oder und die Intention hören da drin. Man musste einfach mal sich wirklich zu sagen, was da für eine Kraft war, das war eine Jugendbewegung. Und wie alle Jugendbewegungen war die davon völlig überzeugt, dass sie die einzig richtige Wahrheit kennen. Und das erleben wir ja wieder, dass es Leute gibt, die jenseits der Diskussion. Also
du meinst,
das wiederholt sich nicht in
Du meinst die Jugendbewegung, ja, die mit dem Kleber oder welche?
Whatever, weißt du? Also Leute, die einfach wissen, dass das die einzige Wahrheit ist und dass man für diese einzige Wahrheit Opfer bringen muss und im Ernstfall auch sterben muss. Und wenn man so weit ist, dann hat man einen bedenklichen Schritt gemacht. Also wir sollten einfach von unserer Arroganz weg. Und ich glaube, das ist auch das, weswegen wir mit dem Faschismus nicht klarkommen. Mit dem, warum der immer noch als große offene Wunde da ist. Weil wir ihn nicht ernst nehmen. Weil wir glauben, wir wären immun, alle immun, und zwar auf verschiedenen Ebenen. Mhm. Aber wenn man sich das mal wirklich anguckt und wenn man sozusagen sich in diesen Kontext setzt und nicht, das weiß ich jetzt, und ich habe das aus der Geschichte, einer meiner Lieblingsbonmots ist, Antifaschisten sind Faschisten, die aus der Vergangenheit gelernt haben.
Muss man sich auch mal langsam erstmal so zum Müde führen. Da ist viel drin, ne?
Aber dann ist er gemein, ne?
Ja, ja. Du hast ja in der DDR auch rebelliert. Und da hat man dich auch, also da, und du hast ja auch ein Buch geschrieben, das hieß doch, oder eine Textsammlung, ich habe es irgendwie in der Vorbereitung gesehen, das hieß doch Vogel oder Käfig oder so ähnlich, oder? Wie
ist das nochmal? Das ist eine Anthologie, da habe ich einen Beitrag.
Eine Anthologie, dabei. Aber sehr interessant, ne? Ist man der Vogel oder ist man der Käfig? Aber da hast du ja auch gegen den Staat oder gegen das Eingesperrtsein oder wogegen eigentlich? Also einfach, es war dir zu eng oder
zu unfrei. Es war zu eng und es hat also das für mein Grundkonflikt damals. Ich habe mich ja wirklich als jemanden gesehen, der in der Tradition der Revolution steht, der für alle das steht und aber sozusagen, das war schon erledigt. Also wir hatten nur noch die nachgeordneten Arbeiten zu machen. Mhm. Und dieser Gedanke und diese Enge, die damit verbunden war, die hat mich als junger Mensch fertig gemacht. Dieses vorgedachte Dinge nur noch nachdenken zu dürfen und sagen, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis die sich entwickelnde sozialistische Gesellschaft irgendwann den Übergang schafft und bis dahin Klappe halten, Nase auf dem Boden und ordentlich knuffen. Das war überhaupt nicht meins. Mhm.
Ich will nochmal kurz zurück zum Buch und Stadt ohne Götter. Und du hast gesagt, dass du auch als Kind von so einem Krieg geträumt hast, ohne ihn erlebt zu haben. Meine Partnerin, die sagt immer so, sie will in keine Wohnung, wo schon mal jemand gestorben ist, auf eine gewaltsame Art und Weise. Und ich denke immer, kannst du in Berlin fast nirgendwo hinziehen, ja? Also dann musst du einen Neubau nehmen, ja? Also, Entschuldigung, es ist nicht witzig, ne? Aber es ist so, da ist ja was dran. Ich glaube, du hast ja auch auf der Lesung gesagt, ja, diese Stadt ist ja voll von alten Geistern und, weiß ich nicht, bösen Erinnerungen und schrecklichen Erinnerungen. Glaubst du an Geister? Bist du also auf so eine spirituelle Art und Weise oder glaubst du sogar, sind sie vielleicht ganz was anderes als spirituell? Sind sie sogar für dich real existent?
Also ich sehe mich selbst als einen sehr spirituellen Menschen. Ich glaube nicht an Geister in Form von Hu und Bu und so irgendwie Schatten. Aber ich glaube schon, dass diese Energien und dieser Schmerz, der durch dieses Land und durch diese Stadt gegangen ist, dass das noch spürbar ist. Also ich denke, dass das klingt jetzt pathetisch, aber du gehst irgendwie durch die Stadt, du findest immer noch Einschusslöcher. Du siehst immer noch irgendwo, wo der Stein gebrannt hat. Und das kannst du nicht sozusagen von dem Andenken oder den Gedenken an die dort gestorben, verbrannt und so weiter trennen. Also diese Stadt ist so im Buch heißt das ein großer Ritualplatz, wo seit vielen hundert Jahren den Göttern geopfert wird, weißt du?
Und
da ist der Boden blutig und das ist er bei uns. Und das
wir haben ja jetzt relativ lange Frieden gehabt, ne? Ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, wenn man, sagen wir mal, die Zeit nach der Wiedervereinigung ist ja noch nicht so sehr lange, ja? 30 Jahre plus, das ist ja noch nicht so ewig. Und natürlich, Frieden gab es auch, aber es war ja trotzdem dann auch, wie du gesagt hast, vielleicht eine Situation des Eingesperrtseins oder einer Unfreiheit. Wie siehst du das heutzutage? Wir haben da einen großen Krieg. Da ist nur ein Land dazwischen, Polen, unser Pufferland. Wie betrachtest du diesen Krieg? Macht der dir Sorge? Kommt der hierher? Was denkst du darüber?
Also, wenn wir denken, er geht uns nicht an, dann glaube ich, dass er herkommt. Vielleicht nicht gleich mit Panzerspitzen oder sowas, aber sozusagen diese virulente Aggressivität, dieser Rollback, der auch dabei ist, dieses Empire-Denken. Also ich meine, es ist ja also alles, was momentan so aus Russland kommt, ist ja so in der Wolle gefärbt, imperialistisch und stolz darauf.
Ja, total.
Das hat mich am Anfang, also ich habe das gar nicht mehr für möglich gehalten, ganz ehrlich. Also und insofern beunruhigt mich das sehr. Und auf der anderen Seite ist das aber auch etwas, wo wir uns, glaube ich, verhalten müssen und wo wir ein bisschen überlegen müssen, was ist unser Beitrag und was sind wir bereit, dem entgegenzustellen. Ja, also ich denke immer, es gibt ja so die sehr Friedensbewegten und ich denke dann immer, also über diese Leute hätte sich auch der Führer sehr gefreut, weißt du?
Wen meinst
du? Naja, die so ganz entschieden sagen, Hauptsache Frieden, egal zu welchem Preis und wir müssen und wir dürfen oder sowas. Mhm. Und also das halte ich für moralisch, das ist so vordergründig übermoralisch, dass es schon fast unmenschlich ist. Also,
ja, man hat ja eher das Gefühl, dass, genau wie du sagst, dieses Friedensschaffen ohne Waffen, das alte Paradigma der Friedensbögen der 70er Jahre, wahnsinnig naiv erscheint heutzutage. Gleichzeitig erlebt ja auch also die Ukraine eine wahnsinnige sinnige Solidarität von der zumindest westlich orientierten Weltgemeinschaft. Denn ohne die Waffen wären es ja längst, gäbe es ja schon lange nicht mehr, das Land.
Das glaube ich nicht mal, aber es wäre unvergleichlich blutiger.
Ja.
Nee, ich glaube schon, dass es da, also ich meine, das ist ja das Paradoxe dabei. Also wenn es keine ukrainische Nation gab, dann hat Russland die geschaffen.
Ja.
Und diese riesige Kolonne, die nach Kiew gezogen ist, die ist von den Ukrainern aufgehalten worden.
Ja, das stimmt.
Da haben die Europäer und die Deutschen vor allem noch überlegt, ob sie sich leisten können, Stahlhelme zu schicken.
Das stimmt, das stimmt. Eigentlich überhaupt interessant, ne? Man hat doch irgendwie gedacht, dass dieser gewaltige Militärapparat Russlands, dass der eigentlich, also man hat doch immer so das Gefühl, halten die sich zurück? Oder feuern die nur mit so einem Drittel ihrer Kraft? Oder ne, wo ist denn dieser wahnsinnige Apparat? Aber es ist dann wahrscheinlich doch nicht so einfach, wie man das so aus dem Videospiel kennt. Ne? Sondern so ein Land ist riesig. Wir haben auch Millionen Menschen unter Waffen. Ich weiß es aber nicht. Also hättest du gedacht, dass die Ukraine so lange gegenhalten kann?
Nee, hätte ich nicht gedacht.
Ich auch nicht. Ich
habe am Anfang auch keinen Hut verwettet. Aber auf der anderen Seite zeigt das eben auch, wie solche Regime, wie letztlich korrupt die sind, wie dysfunktional.
Ja.
Ich meine, also Potjomkinsche Dörfer ist ja nicht umsonst ein Begriff, der dort erfunden worden ist in diesem Kulturraum.
Ja.
Weißt du, also gelernter DDR-Bürger weiß man auch, dass so tun, als ob in so einem System immer ein probates Mittel ist. Und jetzt sieht man halt relativ schnell, wo die Wahrheit ist. Ne?
Das heißt, du meinst, man muss vielleicht gar nicht so viel Angst haben vor Russland oder du glaubst irgendwie, der Apparat wurde überschätzt oder ist vielleicht nicht durch seine Dysfunktionalität nicht so gefährlich wie gedacht oder glaubst du, es lauert noch?
Ich glaube, er ist auf alle Fälle gefährlich, weil er im Prinzip ja so rücksichtslos sich selbst gegenüber ist, seinen eigenen Menschen.
Ja,
das macht ihn, glaube ich, so gefährlich. Also ich meine, so bewusst so viele junge Menschen in den Tod zu schicken für einen so hirnrissigen Grund, da muss man schon ganz schön abgefuckt sein, um das so hinzukriegen.
Ja, das stimmt.
Generell halte ich weiß, Angst ist ja momentan auch sowas, was so richtig Konjunktur hat und wo Leute so richtig drauf abgehen. Ich halte Angst nie für einen guten Ratgeber.
Ja,
ich meine, Angst löst einen atavistischen Reflex aus. Angst treibt den Blutdruck hoch, macht die Blutgefäße eng und löst Fluchtreflexe aus.
Und verengt den Blick.
Und, das und verengt die, den Blick, ja. Und
die Denkfähigkeit.
Und entweder die Herde rast weg und trampelt sich nieder oder die Leute verbuddeln sich. Und ich glaube, alles das, was momentan, was uns mit dem, was wir momentan konfrontiert werden, ob das Umwelt ist, ob das politische Sachen ist, ob das militärische Bedrohung ist, braucht Gelassenheit und einen klaren Blick.
Ja, das ist interessant, dass du siehst. Also ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, aber Deutschland wollte ja diesen Raketenschirm, diesen Raketenschutzschild aus Israel anschaffen, der dort als Iron Dome bekannt ist. Ich glaube, das eigentlich Arrow 3 heißt oder so. Und das hat ja Israel exklusiv, dieses System, gegen anfliegende Marschflugkörper von Palästinensern, aber auch vor allen Dingen natürlich Angst vor Iran. Und das ist aber entwickelt mit den USA und die USA mussten dem Geschäft zustimmen und haben sie jetzt. Und das Ding wird jetzt angeschafft. Und das ist also so mächtig, also diese Radaranlagen, dass die den ganzen europäische Hemisphäre im Grunde abdecken. Und Scholz hat ja gesagt, wer will, kann mit unter unseren Schirm. Unser Radar deckt das eh alles mit ab. Ja? Und das haben ja etliche Länder, vor allen Dingen sozusagen rund um die Ukraine, sich dann sofort gemeldet und wollen gerne mit unter den Schutzschild. Was, glaube ich, heißt, das Radarsystem ist so groß angelegt, dass es das alles abdeckt. Aber sie müssen dann halt irgendwie irgendwelche Raketenbatterien halt noch an der Grenze stehen haben. Irgendwie finde ich das ja auch ein bisschen komisch, ne? Weil wenn es keine Bedrohung gäbe, würde man ja nicht für x Milliarden über Deutschland auf einmal einen Raketenschirm spannen, oder? Also so, wenn es so ganz aus der Luft gegriffen wäre, man muss ja auch immer davon ausgehen, dass die Geheimdienste mehr wissen, als sie uns sagen, ne? Und Politik ja auch nochmal filtert wahrscheinlich und wie du schon sagst, so eine Herde ist auch schnell panisch. Aber das hat mir eigentlich am meisten Angst gemacht, diese Tatsache, dass ich dachte, oh, wir kriegen einen Raketenschutzschirm.
Ja, also ich meine, es gab ja diese verbalen Drohungen aus Moskau, ne? Also nach Berlin dauert es so und so viele Minuten und nach Warschau so und so viele Minuten. Ja. Und da denke ich, ist es Aufgabe der Politik, an der Stelle Nee zu sagen.
Nee, ne?
Nee. Dauert nicht so lange, kommt ja nicht rein. So, ja. Also das finde ich, ich denke, vieles, was auf der Ebene stattfindet, ist symbolisch.
Ja, kann sein.
Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, also auch, es macht mir keine Angst und trotzdem denke ich auch, dass es eine latente Bedrohungsgefahr gibt. Und am Ende des Tages braucht nur irgendeiner durchzudrehen, so ein Söldner-Heini oder wer auch immer. Ja. Weißt du, die Dinge entwickeln ja so viel Eigendynamik.
Ich weiß, welchen Söldner du meinst.
und insofern denke ich, als Vater von Kindern, her mit dem Schirm.
Ja, ja.
Und trotzdem nicht panisch werden.
Ja, ja, genau. Und es gab ja auch immer mal wieder Unfälle von irgendwelchen Systemen. Also es gab ja immer mal wieder auch so einen Launch von irgendwelchen Raketen oder Abschüsse, wo irgendeine Abwehrrakete gedacht hat, es ist ein feindliches Flugzeug und hat es vom Himmel geholt. Gab es ja nicht so oft, aber gibt es auch immer mal wieder. Also vor so Kettenreaktionen ist man ja auch letztendlich nicht gefeit. Zumal es ja angeblich, haben die Russen ja als einzige bisher ja Überschallraketen. Also die sollen ja wohl auch angeblich relativ fix sein. Das meintest du wahrscheinlich, es dauert nur ein paar Minuten nach Berlin, ne?
Das weiß ich nicht, aber es gab ja wirklich eine Ansage. Ja, ja. Also irgendwo in der Duma hat ja einer, die überbieten sich da ja gegenseitig.
Ja. Ja, gleichzeitig heißt es ja auch bei uns irgendwie, sind die Medien ja sehr unter Kritik, ne? Also auch intern. Also wird ihnen vorgeworfen, dass sie zu regierungstreu sind, dass sie nur das nachplappern, was sie sagen sollen, dass sie im Grunde nur die Botschaften verbreiten, die sie verbreiten sollen und nicht kritisch genug sind, nicht über den Tellerrand gucken oder auch kritisch stellen. Wie siehst denn du das? Hast du das Gefühl, unsere Medien sind zu weich geworden oder zu angepasst?
In vielen Punkten ja. Also in vielen Punkten, denke ich, spielt die sehr gut die Klaviatur. Also und erzeugen Gefühle statt Fakten. Und da fehlt mir oft der Widerspruch. Da fehlen mir oft auch eine gut vorgetragene Kontroverse. Also das ist schon so ein bisschen eine Soße geworden. Das hat schon so manchmal so ein bisschen aktuellen Kamera-Touch.
Das war die Nachrichtensendung der DDR für die jüngeren Zuhörerinnen und Hörer. Ja, genau. Naja, ich dachte nämlich gerade an die berühmte Zensur der Medien und das sogenannte Staatsfernsehen Russlands. Wir kannten jetzt Beispiele, wo es Mischehen gab. Vater Ukrainer und Mutter Russin und umgekehrt. Und die dann teilweise durch den Krieg dann quasi, da ist dann so eine Grenze eingezogen und die einen wurden dort informiert, die anderen dort und beide haben einander nicht geglaubt. Beide haben den eigenen Medien mehr geglaubt als dem sozusagen anderen Familienteil, den im anderen Teil wohnte. Und da merkte man eigentlich auch, wie stark man doch davon abhängig ist. Und dann muss man sich natürlich schnell die Frage stellen, kriegen wir hier wirklich alle Informationen? Haben wir wirklich neutrale Informationen? Oder ist es auch genauso gefärbt, nur halt anders gefärbt? Das ist natürlich immer so eine Sache.
Ja, und die Frage ist auch, wollen wir alle Informationen? Also ich meine, wir sind eh schon so mit zum Overload von Meinungen. Also ich denke so, ich versuche immer so ein bisschen, immer mehr so ein bisschen Mediendetox zu machen.
Ja, ja, einfach, das Beste, was wir machen können. Ja, du hast dir netterweise heute auch für uns noch Zeit genommen. Nämlich morgen geht es für dich richtig zum Detoxen.
Genau, ich gehe morgen ins Zen-Kloster nach Buchenberg.
Toll, und das heißt Zen-Kloster, das ist Zen-Meditation. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, ein paar Sätze so, wenn du magst?
Ja, sehr gern. Also, also ich meditiere seit ungefähr 20 Jahren. Mhm. Und Zen ist halt die japanische Spielart des Buddhismus, also der buddhistischen Meditation. Und das ist Daishin Zen, das ist Herzgeist, das ist es gehört zum Rinzai, zur Welt des Rinzai Zen. Und das ist was sehr stark auf den Körper auch fokussiert, also sozusagen in der eigenen Erdmitte des Körpers anzukommen und Körper und Geist zusammenzuführen, statt es zu separieren und zu sagen, ich bin nur Geist oder sowas. Und das gibt ein großartiges Gefühl von innerer Ruhe und bei sich selbst zu Hause sein. Das ist ein Zustand, der ist, denke ich, der nimmt sehr viel Druck raus, sehr viel Stress raus und hilft einem einfach auch mit der Welt klarzukommen. Und was ich am Zen sehr schätze, ist, dass er sehr der Welt zugewandt ist. Ne? Also es ist was eben auch im Alltag funktioniert.
Okay.
Du kannst es einfach mitnehmen, jeden Tag einfach ein bisschen meditieren. Ich sitze jeden Morgen von 6 bis 7 eine Stunde und danach stehe ich auf und danach irgendwie geht es mir gut und ich bin irgendwie kann mich gelassen dem Tag stellen. Und es hat wenig sozusagen mit Glaubensbekenntnissen oder Ähnlichem zu tun, sondern ist vor allen Dingen eben eine Technik, die einem hilft, sich selbst zu managen und damit eben auch vielleicht ein bisschen mehr Freundlichkeit und Gelassenheit in die Welt zu tragen.
Ich habe in den 90er Jahren mal so ein Buch gehabt, so ein kleines Schwarz-Weiß-Buch, das hieß Zen und die Kunst des Bogenschießens.
Ja.
Ich glaube, das ist vielleicht nicht ganz diese Spezialform, die du machst, aber da ging es auch schon darum, ein ganz kleines Buch, dass man sozusagen bei diesem Spannen des Bogens und die Konzentration, das erinnert mich so ein bisschen daran, wie man es so hört, dass es beim Golfspielen gemacht wird. Man darf sich nicht zu stark auf den Ball konzentrieren, ich bin kein Golfer, aber man muss trotzdem konzentriert sein. Also man braucht so eine Mischung aus Konzentration und Leichtigkeit. Und so ist es wohl bei dem Bogenspannen auch. Also man denkt ja immer, die Leute sind so brutal konzentriert, ne, auf diesen Punkt. So Sportschützen, ich glaube, ne, wenn man so beim Biathlon sieht, wie sie so einen Schnee werfen, keuchen, dann hat man so das Gefühl, krass konzentriert. Aber ich glaube, es muss noch mehr sein, da muss so eine Ruhe sein. Ne?
Ich glaube ja, also die innere Ruhe ist die Voraussetzung dafür, dass du triffst was.
Ja, genau.
Die Möglichkeit einfach loszulassen und am Ende eben auch den Pfeil einfach loszulassen. Ja. Aber, und das ist nochmal, also ich glaube, Zen und was auch immer in dieser Welt zu Hause ist, du kannst noch so viel lesen, am Ende musst du deinen Hintern aufs Kissen bringen und musst sitzen. Das ist eine Praxis.
Ja, und geht es nicht auch eigentlich ein bisschen darum, so ein bisschen die Welt zu vergessen? Weil letztendlich, ich meine, in dieser Welt, da liegt man hier in der Großstadt, man muss verschiedene Dinge machen, weil es halt einfach die Umgebung ist verlangt, man muss arbeiten gehen, man ärgert sich, man hat Verkehr, es gibt Stressoren, die von außen einen, man braucht Kleidung, ich weiß nicht, man ist an 1000 Dinge abhängig und eingebunden. Und ist es nicht vielleicht auch die Reduktion auf das Wesentliche, einfach nur mit seinem Körper sitzen, atmen?
Ja, aber halt nicht vergessen, ne, sondern einfach in dem, was ist, präsent sein und nicht reagieren. Wir sind ja pausenlos, also was, so als Metapher, pausenlos juckt uns was und pausenlos kratzen wir. Mhm. Und plötzlich stellt man fest, wenn ich nicht kratze, hört es auch auf zu jucken. Und dann bleibt die ganze Energie bei mir.
Ja,
und dann merke ich irgendwie, wenn ich das oft genug gemacht habe, juckt das dann irgendwann auch gar nicht mehr. Weißt du, was ich meine? Es hört nicht nur auf, sondern auch neues Jucken entsteht weniger oder sowas. Ja. Das ist die Form von Gelassenheit. Also ich glaube, dass das Ziel oder das, also mein, ich kann ja nur für mich sprechen, ich bin ja auch nur ein Praktizierender, aber es, diese Form von Gelassenheit zu entwickeln und der Welt so gegenüberzutreten, dass man sie wahrnimmt, wach wahrnimmt, aber jede Entscheidung, die man trifft, bewusst trifft und weg aus diesem Automatismus, aus diesen Reflexen kommt, aus diesem Zucken, Zacken, Machen, Konsumieren, hier gucken, da rein gucken, da. Und dann geht die ganze Energie nach außen. Aber das einzige Glück, was wir wirklich finden können, liegt in uns. Und der Weg dazu ist, der führt durch die Stille. Das ist meine Erfahrung und ich glaube, dass, und das Schöne ist, es kann jeder einfach machen. Es gehört so wenig dazu am Ende des Tages. Ein Kissen.
Ja. Und vielleicht ein bisschen Anleitung, oder?
Und ein bisschen Anleitung, klar. Ja. Aber weißt du, es ist so, guck mal an, was wir alles so tun um unsere Freizeit und was wir lernen und was wir an Equipment brauchen und so weiter und so fort.
Ja, ja.
Weißt du? Und ich denke, so wie einfach werden.
Ja. Einfach werden. Das ist vielleicht die bessere Formulierung, nach der ich gesucht habe. Wie lange, du gehst richtig lange, ne? Du gehst tagelang, eine Woche oder du gehst richtig raus, oder? Du gehst in dieses.
Ja, das sind 7 Tage.
Ja.
7 Tage, geht morgens um 4 los.
Um 4?
Ja.
Wow. Vor dem Sonnenaufgang.
Der Buddha ist dann früh aufstehen. Und es ist toll, es ist schön, es ist Schweigen, es ist Stille, es ist viel Natur.
Mhm. Kannst du uns ein bisschen mitnehmen, also wie so ein Tag aussieht? Ein bisschen für die geneigten, Interessierten?
Also beim Daishin ist das so, dass es morgens mit einer Stundenmeditation anfängt, dann ist es eine Stunde. Danach gibt es eine Rezitation, das Hayashin-Yo, das ist das Herz-Sutra. Sozusagen einmal kurz die Technik auch beschreiben, worum es eigentlich geht, nämlich dass wir erkennen, dass Form Leere ist und Leere Form, dass es da keinen Unterschied gibt. Und dann gibt es eine Teezeremonie jeden Morgen, das ist wunderbar, das ist alles sehr formell, das ist sehr strukturiert und ich bin ja jemand, also so mit meiner Vergangenheit, und du hast es vorhin erzählt, so ich war also viele Jahre lang ein Troublemaker und habe mich gegen jede Form geweigert und fand Form immer doof. Und plötzlich so mit zunehmendem Erwachsenwerden stellt man fest, dass Form Freiheit bedeutet. Weil du musst dich dann nicht drum kümmern, wie siehst du aus, was ziehst du an, wie bewegst du dich. Sondern du machst einfach die Dinge. Und dadurch, dass du nicht darüber nachdenken kannst, hast du diese unglaubliche Freiheit in dir. Ja. Und das ist total schön. Und die Japaner sind ja Meister darin, alles schön zu machen. Weißt du, schöne rechte Winkel, tolle Matten, weißt du, alles sieht gut aus.
Und so sieht das doch aus, ja?
Da ist alles das ist total schön. Es ist einfach auch wirklich schön. Mhm. Man geht da rein und das Herz öffnet sich, weil die Atmosphäre einen so willkommen heißt und so eine schöne Form ist. Und dann meditiert man bis zum Mittag. Beim Daishin Zen gibt es dann immer auch so Körperübungen dazwischen. Mhm. Also auch hier wieder sozusagen Körper-Geist-Training, dass das immer zusammengeführt wird. Und dann gibt es ein Mittagessen, das man gemeinsam schweigend einnimmt. Dann gibt es eine Pause und dann wird wieder meditiert.
Und
ganz schöne Form.
Und wann gehst du dann zu Bett? Wahrscheinlich mit einer Abendmeditation? Hungrig? Oder gibt es vorher noch ein Essen?
Also da im Buchenberg wird also verdächtig lecker gekocht. Da.
Oh.
Da bin ich schon immer so, dass ich denke, abends ja nicht so viel essen. Ich bin so jemand, der immer abends das so möglichst einschränkt, weil der Körper einfach wesentlich sich besser erholt und entspannt, wenn er wirklich leicht ist. Aber es gibt also nach dem Abendessen wird nochmal meditiert und dann ist eigentlich so gegen 10 der Tag zu Ende.
Naja, wenn man um 4 aufsteht, ist ja auch um 10 rein. Und du machst das Handy aus?
Ja.
Ganz? Ja. Oder abends mal kurz Bussi nach Hause?
Na, ich bin ja auch jemand, der durchaus, ich habe Unternehmen und ich habe Verantwortung, also checke ich immer die Dinge, weil Dinge sollen nicht liegen bleiben, nur weil ich mir den Luxus leiste, mir eine Auszeit zu nehmen. Aber das mache ich sehr bewusst und sehr beschränkt, also Handy an, Handy aus.
Okay, ja gut, aber Dinge regeln ist ja auch eine Form von befriedigender Strukturierung.
Ja,
Ja. Also Dinge aufhäufen und liegen lassen ist ja auch manchmal furchtbar. Also so abarbeiten, aber gut. Also kein ganzer Digital Detox, aber du gehst halt mal am Tag kurz ans Handy und checkst die wichtigsten Sachen.
Genau, also ich habe auch meinen Leuten, mit denen ich mitarbeite, den habe ich einen Slot definiert.
Ja,
sehr gut. Und in diesem Slot bin ich präsent und danach bin ich nicht mehr da. So.
Wahnsinn, cool. Und wenn du nach der Woche rauskommst, dann fühlst du dich anders als vorher?
Also ich mache das, ja, auf alle Fälle, ja klar, ja, also bist entspannt, der Körper ist entspannt, du merkst das, also du bist eine hohe Form von Gelassenheit und die Kunst ist dann, diese Gelassenheit so lange und so weit in den Alltag zu tragen, wie es irgendwie möglich ist, aber je mehr man und je tiefer man in der Praxis ist, umso länger gelingt das dann.
Ja, toll, das klingt doch super spannend. Ja, also du hast ja, du bist ja ein vielbeschäftigter Mann, du sprichst von deinem Unternehmen, du hast ja wirklich, also wenn man dein Wikipedia, der nicht ganz aktuell ist, mal so sieht, also du bist ja irgendwie, du warst als Totengräber unterwegs, als Heizer, du hast Papiermacher gelernt, ist das richtig?
Ja, ich habe Papiermacher gelernt.
Papiermacher, ja. Ich sage erstaunlich, dass du jetzt auch irgendwie am Buch so am Ende dann doch final gelandet bist, nach dem Umweg über die Werbung. Du schreibst viel, du hast auch ein ergreifendes Buch geschrieben, die Amazone vom Kollwitzplatz. Da heißt es bei Wikipedia sehr neutral, das Verhältnis von Krebserkrankungen und zwischenmenschliche Beziehungen in den Fokus stellt. Das ist ja sehr abstrakt. Ist ja auch ein Buch, was viele Leute berührt hat und in letzter Zeit durch die Bewegung, glaube ich, auch. Ne? Also wie heißt die? Ihr habt doch so eine Bewegung unterstützt. Yes. For Cancer, oder wie heißt es?
Yes, we can. Das ist so ein, ist eine Plattform für, also das Buch ist eigentlich ein Buch über meine Frau und über die Krebserkrankung meiner Frau und gegen alles, also alles das, was ich so mache, ist nicht gegen das, was Uta macht. Ja. Die ist, finde ich, so einer der wirklichen Game Changer. Meine Frau hatte, also Uta hatte vor 12 Jahren Brustkrebs, sehr aggressiv. Hat sich beide Brüste entfernen lassen, hat nicht wieder aufgebaut. Und ich war 12, 15 Jahre, die Zeit ist so schnell. Aber damals war Brustkrebs noch was eher so die Krankheit genannt wurde und im Verborgenen besprochen wurde. Und die Frauen haben Perücken getragen, damit das nicht auffällt, wenn durch die Chemo die Haare ausgehen. Ja. Und das war alles eher, und die Hilfe bei Brustkrebs war eher, Schminktipps zu geben, damit man trotzdem aussieht. Und Uta hat damit einmal so Tabula Rasa gemacht und hat Fotos gemacht, Fotoserien, hat ihre Narben gezeigt, hat Frauen eingeladen, ihre Narben zu zeigen, hat das öffentlich gemacht. Und das hat wirklich die Wahrnehmung verändert und hat so vielen Frauen so geholfen. Und also das ist eine so tolle Leistung. Und ich habe einfach versucht, meinen Beitrag damit zu leisten, indem ich denke, es gab eine Begegnung im Krankenhaus damals, weil ich habe mich um die Kinder gekümmert, meinen Job gekümmert, Uta war im Krankenhaus und wenn immer ich Zeit hatte, bin ich ins Krankenhaus gefahren, um Uta zu besuchen und dann sagte irgendwann eine der Stationsschwestern zu mir, sagte, ich finde das so toll, was Sie machen, es gibt Männer oder die meisten Männer hier, die besuchen ihre Frauen gar nicht mehr nach dieser Operation. Und ich dachte irgendwie, was für Drecksäcke. Also ehrlich, ich war so empört. Und, und also weißt du, das ist so im Kleinen so unmenschlich. Und insofern ist dieses Buch auch eine Liebeserklärung an meine Frau. Und eben auch zeigt, dass es trotzdem nicht einfach ist, weißt du? Also ich meine, Fetzen fliegen immer.
Ja, nee, und natürlich ist es nicht einfach und es ist immer noch eine der schlimme lebensbedrohliche Krankheit. Wir sprachen ja über unsere Väter. Meiner ist dieses Jahr ja auch an Krebs verstorben, kam mit einem Lungenkrebs, der dann überall in metastasiert ist und das ist halt auch einfach oft ein Killer. Und Brustkrebs gilt ja auch oft als selbiger. Insofern, glücklicherweise hat deine Frau so schnell reagiert und umso toller ja eigentlich, dass ihr das, was man heutzutage so Empowerment nennt, eigentlich vor ihrer Zeit schon vorweggenommen hat und schon gelebt hat. Ne?
Absolut.
Das ist ja.
Deswegen sage ich auch Game Changer, weißt du, so wirklich zu sagen, einmal, so geht das auch. Und plötzlich.
So geht das auch.
Und, ja, und plötzlich konnten sich andere Frauen zeigen und plötzlich war die Diskussion und Vorsorge wurde noch mal viel offensiver betrieben und sowas. Mhm. Hat dann damals auch eine Kolumne im Stern geschrieben und, ja, und das war wirklich, und da ist sie immer noch dabei und sie supportet das und da habe ich einen Heidenrespekt vor. Das ist super.
Ja, ist wirklich eine tolle Sache und ihr habt da ja auch irgendwie, ihr geht ja auch in die Öffentlichkeit, genau, und betreibt Aufklärung und zeigt, so geht's auch und seid stolz drauf und ihr seid ja trotzdem als Mensch ungebrochen und im Gegenteil, mit dieser Stärke seid ihr auch ein ganz besonderer Mensch, was deine Frau auf jeden Fall ist. Ja. Und ihr wart ja jetzt auch dieses Jahr wieder viel im Fernsehen, ihr habt ja, ich glaube, der Bildband, den deine Frau damals gemacht hat, ist leider vergriffen, aber es gibt eine ganze Menge dazu zu finden, also wir verlinken hier ein bisschen auf den Shownotes ja auch und dann werdet ihr sicherlich, wer weiter interessiert ist, alles finden, das Buch und auch die Informationen zu Hendrik und zu Uta Melle. Ja, mein Lieber, wir haben ein kleines Crossover gemacht. Wir könnten, glaube ich, noch 2 Stunden, wa?
Absolut. Also wir haben noch viele Themen, wir haben noch die meisten Themen noch gar nicht angerissen.
Nein, ich danke dir herzlich und wünsche dir eine wunderbare Zeit in der Meditation.
Und, ich danke dir.
Ich danke dir.
Danke, dass ich da sein durfte.
Gerne. Und Stadt ohne Götter und alle anderen Bücher von Hendrik verlinken wir und freuen uns, wenn ihr mal reinliest. Also, vielen Dank. Bis bald.
Dankeschön. Ciao.
Ciao, ciao.
Tage wie diese. Alex Bräucher fragt sich und seine Gäste, was eigentlich gerade los ist. Eine Produktion von M hoch 2.